Als wir die Gottesdienste für 11 beschlossen hatten im Leitungskreis, haben wir gesagt, soll herausfordernd sein für die Leute und soll kurz genug sein, dass man rechtzeitig zum Mittagessen zu Hause sein soll, damit es für den Prediger auch herausfordernd ist. Und ich werde versuchen, einfach doppelt so schnell zu reden wie sonst und ihr könnt es dann hinterher nochmal in Viertelgeschwindigkeit auf der Homepage nachhören. Jetzt muss ich bloß einmal kurz wissen, wie es dann... Da, wunderbar. Das Kreuz und die Nachfolge. Erstmal zwei ganz kurze Vorbemerkungen. Das eine, bei der Bibel kommt man ja ganz oft dazu, man hört so viel und alles Mögliche. Und wenn man sich nicht darauf einlässt, dann ist das Wort vom Kreuz gerade so hart wie Holz. Wenn man sich aber im Gegenzug wirklich darauf einlässt, dann ist es wie köstliches Gulasch mit Klößen. Also hoffe ich, dass ihr heute alle irgendwas mitnehmt, was für euch eher wie Gulasch ist und nicht wie Holz oder Schuhsohle oder was auch immer. Zweite Vorbemerkung, weil ich habe das häufiger mal gesagt bekommen, du redest viel zu viel. Ja, ich tue das natürlich, aber ein Happen reicht von dem, was ich sage. Ganz kurzer Verweis, ich habe mal vor ein paar Jahren das Predigtthema gehabt. Da war das genau der Fall. Nehmt euch zur Not einen einzigen Bissen und wenn das nur der Witz am Anfang ist oder was auch immer, aber ne, das reicht euch. Und dann dürft ihr den Rest auch schlafen oder was auch immer. So, also das Kreuz und die Nachfolge. Das ist ja so ein Kreuz mit dem Kreuz. Man hat eine Umfrage gemacht in Amerika, man hat Leute befragt und so, okay, was möchtest du denn gerne, was die Leute sagen bei dir, wenn sie am Sarg stehen? Also ihr wisst ja, vielleicht in Amerika hat man diese Särge gerne offen, dass man sich nochmal verabschieden kann von den Leuten. Der Erste sagt, ich möchte gerne, dass die Leute von mir sagen, er war ein guter Familienvater, er hatte immer Zeit. Ja, das passt eigentlich. Der Nächste sagt, ich möchte, dass man weiß, was für ein Engagement ich in der Gemeinde gehabt habe, dass die Leute sagen, ja, und er war zuverlässig und alles. Der Dritte sagt, ich möchte, dass die Leute sagen, guck mal, er bewegt sich. Das Kreuz. Ich habe heute einen Vers mit, einen einzigen und ganz viele andere dazu, die den Vers erklären. Jesus sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ein heftiger Vers. Ein Vers, der halt hart sein kann wie Holz. Jesus hat das gesagt, nachdem er direkt selber gesagt hat, dass er ans Kreuz gehen wird. Also von dem her, er nimmt seine Jünger mit hinein und sagt, ich verlange von euch nicht mehr, als ich von mir selber verlange. Das ist schon eigentlich erstmal tröstlich, aber trotzdem, Und der Vers ist ja ziemlich bekannt. Ihr habt den bestimmt alle in der einen oder anderen Variante gehört, wahrscheinlich auch aus den anderen Evangelien. Ganz bekannt. Ich finde aber, der ist oft nur einseitig betrachtet worden. Mir sind da noch ein paar mehr Sachen aufgegangen in den letzten Jahren tatsächlich. Und das wollte ich euch tatsächlich mitgeben und entsprechend soll sich das heute ändern, dass ihr den Vers auch nur einseitig betrachtet. Darum aufgepasst, wenn ihr jetzt zuhört, gibt es hinterher keine Neutralität mehr. Dann habt ihr davon gehört und könnt es entweder annehmen oder ablehnen. Also, was viele aus dem Vers rausnehmen, eben, der nehme sein Kreuz auf sich täglich, muss meine eigenen Wünsche aufgeben. Ich muss meine eigenen Pläne über den Haufen werfen. Und das heißt kein leichtes Leben, das heißt auch Verfolgung. Übrigens bei Verfolgung, ein Vers, Psalm 21, Vers 9, da geht es um die Hand Gottes, die gegen die Feinde ist. Könnt euch das ganze Thema Hand Gottes nochmal mit dazu angucken. Und das stimmt ja auch irgendwie, ne? Also die eigenen Wünsche aufgeben ist ja schon in einer gewissen Weise dran. Und dass man die eigenen Pläne über den Haufen wirft, ja, man baut sich ja doch gerne viel mehr auf. Und das ist auch nicht verkehrt. Und gerade auch mit der Verfolgung will ich nicht außen vor lassen. Das ist wichtig. Verfolgung ist übrigens nicht nur das, was Open Doors als Verfolgung so auflistet, sondern Verfolgung kann sogar schon Spott sein. Dass man in der Kantine auf der Arbeit sitzt und spricht ein Gebet, obwohl die anderen um einen herum lachen. Das gehört schon zur Verfolgung hinein, weil manche sich davon abbringen ließen, ihren Glauben zu leben. Also von dem her, es ist alles nicht verkehrt. Greift aber doch zu kurz, weil wenn man alle eigenen Wünsche aufgeben soll, also diejenigen unter euch, die verheiratet sind, habt ihr euch mit Händen und Füßen gewehrt, den zu heiraten, mit dem ihr verheiratet seid? Und habt am Schluss gesagt, ich will gar nicht, aber weil Gott es sagt, nehme ich den. Ich wage zu behaupten, das habt ihr nicht gemacht. Und die anderen ansonsten, Gratulation zum Gehorsam. Also von dem her, es heißt nicht einfach bloß immer nur alle Wünsche aufgeben und nur ein duckmäuserisches Leben leben, was wir uns manchmal halt doch darunter vorstellen. Von dem her, ich habe so ein paar Punkte, was dieser Vers bedeutet. Was er auch bedeutet. Zum Beispiel, jeden Tag zu sagen, ich sterbe allen Optionen außer Jesus, dass mein Leben gelingt. Das heißt also, ich sage mir, nein, ich will mein Leben gelingend haben. Aber das funktioniert nicht auf meine Weise. Also natürlich könnte es schon, weil ich male mir ja die besten Sachen aus, aber dass ich tatsächlich sage, nein, entweder so oder so. Ein Sportler in Amerika, ich meine aber Basketballer, der Handballer, hat die Championship auch von seinem Staat gewonnen und man hat ihn interviewt. Warum? Weil das Faszinierende bei ihm war, er hatte nur einen Arm. Und ihr wisst ja vielleicht beim Handball, ne, muss man sich schon ein bisschen mehr mit den Armen bewegen. Und dann haben die ihn gefragt, was ist denn sein Geheimnis, dass er so erfolgreich wäre? Und er hat gesagt, ganz einfach, Entscheidungen. Warum? Naja, die anderen müssen sich entscheiden, nämlich rechts oder links. Er hat gewusst, der Arm ist es. Und das ist es dann auch. Also von daher, alle anderen Optionen außer Jesus weg. Klingt logisch, ist aber manchmal doch nicht so schön. Verse aus Sprüche 3. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken, das heißt zum Leben erwecken. Auch ganz berühmter Vers, passt eben wunderbar mit hinein. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich, also mein Verstand oder Verstehen bedeutet einmal mein Intellekt und dann auch mein eigenes Vermögen. Und das schlüssel ich auch noch mal kurz ein bisschen auf. Also, der Intellekt ist mein Denken, was ich halt mit dem Verstand alles kapieren kann. Meine Gefühle, weil manche Dinge kann man ja mit dem Verstand nicht begreifen, aber mit den Gefühlen kriegt man es dann doch ganz gut hin. Also, ne, einfühlen und so weiter. Tasten. Dazu gehört auch begreifen, tatsächlich ganz wortwörtlich, ich kann eine Sache manchmal am besten begreifen, indem ich sie betaste. Und der Vers sagt eben, verlass dich nicht darauf, das soll nicht deine erste Option sein. Und das gleiche beim Vermögen. Vermögen ist bei uns im Deutschen wunderbar, es ist der Reichtum, aber auch die Kraft, meine Ausdauer, eben das Geld und dann eben auch das Verstehen. Was vermag ich selber zu tun? Ich gucke darauf, ich will mein Leben gelingen lassen und dazu lege ich mir nicht zuallererst hin, was habe ich denn an Optionen von dem, was ich selber an den Tisch bringen kann. Sondern zuallererst, ne, ich habe Gott. Und dann eben, also all das eben, den Intellekt, das Vermögen, was alles dazugehört, das nennt die Bibel das Fleisch. Also ich verlasse mich nicht auf mein Fleisch, ich verlasse mich nicht auf mich selbst. Und das soll alles am Kreuz sterben. Jeden Tag aufs Neue. Und dann genau, das Gedenken. Gedenken bedeutet auch erinnern oder kennen. Das kann sehr intim sein. Das machen alle, die verheiratet sind, miteinander im Ehebett. Zumindest hin und wieder. Gedenken bedeutet in dem Fall nicht nur, ich denke an Gott und dann kommt es schon irgendwie, sondern ich lasse mich von ihm inspirieren, um es mal freundlicher auszudrücken. Ich sage zu Gott, okay, was hast du für mich heute vor? Das ist das, was eben Jesus mit der Nachfolge meint. Nimm dein Kreuz auf dich, lass deine eigenen Wünsche erstmal gewissermaßen schon außen vor. Lass deine eigenen Kräfte außen vor und geh einfach mir hinterher, auch wenn es manchmal völlig bescheuert aussieht. Du willst dahin und ich biege erst dahin ab und dann geht es auch noch durch ein Tal durch, aber du wirst am Ende merken, der Weg hat dich trotzdem dahin geführt. Noch ein Doppelvers aus den Sprüchen, den fand ich nämlich auch sehr gut dazu. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Und dann der nächste Vers, des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Mauer und dünkt wie eine feste Burg, glaube ich, war es da, aber der macht nicht. Dünkt ihn wie eine hohe Mauer. Das erste ist für uns erstmal logisch, aber irgendwie doch nicht, weil Gottes Name, das ist, was soll ich damit anfangen? Gottes Name ist sein Wesen. Gottes Name ist das, was er für mich sein will, meine Hilfe. Und das ist für mich stärker, als wenn ich, also wenn ich so dastehe und habe Gottes Namen und auf mich läuft eine große Armee zu, ist das sicherer als der Reiche. Ganz gleich, woran er sich reich sieht, an Intellekt, an eben Reichtum tatsächlich, an Steinen. Der sagt, ich kann mich dahinter verschanzen, wenn die Feinde auf mich zulaufen. Aber es dünkt ihn nur so, schönes altes deutsches Wort, es kommt ihm nur so vor. Das, was bescheuert aussieht, in meinen Augen, also andersrum, worauf ich mich verlassen will, ist bescheuert in Gottes Augen und worauf ich mich verlassen soll, ist bescheuert in den Augen der Welt. Also allen Optionen sterben, außer Gott, das wirkt nicht unbedingt sonderlich logisch. Und da ist es ganz gleich, was mein Problem ist, ob mein Problem mein eigenes Problem ist, ob ich bei anderen Leuten irgendwie das versuche, ob wir als Gemeinde ein Problem haben. Erstmal nicht gucken, was bringe ich an den Tisch, sondern was bringt Jesus an den Tisch. Also noch einmal, jeden Tag zu sagen, ich sterbe allen Optionen außer Jesus, dass mein Leben gelingt. Also nicht mehr meine eigenen Optionen ansehen, sondern nur noch, was er von mir verlangt, wie bescheuert es auch aussehen mag. Beispiele kommen hinterher, weil das passt, die Beispiele kann ich nicht in Kategorien unbedingt einteilen, da passt alles mit rein. Gottes Plan steht über meinem, egal wie genial der wäre, ist auch nochmal wichtig, weil mein Verstand soll ich mich halt nicht drauf verlassen. Und noch einmal, je weniger Optionen es gibt, desto einfacher wird das Leben tatsächlich dann auch. So, was bedeutet es noch, außerdem allen Optionen sterben? Ich sehe mich nicht mehr im Fleisch zuerst, sondern als der neue Mensch im Geist. Also, ne, wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, dann bedeutet das, ich sterbe. Das war damals ganz klassisches Idiom. Wer gekreuzigt wurde, bei dem hat man gewusst, den kann ich heute Abend nicht mehr zum Kaffee trinken einladen. Abends sowieso nicht. Aber auf alle Fälle, ich kann mit Leuten nichts anfangen, die am Kreuz herumhängen. Die Welt kann nichts mit mir anfangen. Und was macht er nämlich dort? Er stirbt. Er hat nichts anderes mehr, worauf er sich verlassen kann. Und das soll ich mir auch immer wieder sagen. Ich bin ja eigentlich schon dieser Welt gestorben. Alles, was mir diese Welt zu bieten hat, das braucht mir gar nichts mehr geben. Also, und dann darf ich mich aber sehen als der neue Mensch, zu dem Jesus mich gemacht hat. Es gibt so Leute, die sagen, wenn du glaubst und dann kommt ein langer Flur, das ist die Heiligung, da wirst du immer mehr wie Jesus und dann kommst du am Ende an. Klingt erstmal ganz nett, aber eigentlich bin ich, sobald ich durch die Tür des Glaubens durchgegangen bin, schon wie Jesus. Das Problem ist bloß, in dem langen Flur, da muss ich halt immer mehr erkennen, wer ich eigentlich bin. Da muss ich mehr und mehr begreifen und darum, dass ich dann eben von mir nicht mehr in den Punkten rede, wie ich es gerne eigentlich doch von mir würde. Nämlich zum Beispiel, ich sage nicht mehr zuerst, ach, ich bin doch nur so ein Sünder. Weil dann kann ich nicht viel von mir verlangen, weil das ist manchmal auch ein schöner Schutz, den man gegen sich selber hat, weil dann kann man sagen, Gott kann ja auch gar nichts mit mir anfangen, weil ich ja nur ein Sünder bin. Und dann zu sagen, sondern ich bin gerecht in Jesus Christus. Da habe ich extra dann Bibelverse mit angegeben, dass ihr euch das dann hinterher angucken könnt. Ich sage auch nicht mehr zuerst, ich bin ja nur ein Mensch, sondern ich bin die neue Kreatur in Jesus Christus. Weil eben, Menschen können nicht so viel wie die neue Kreatur, die Gott geschaffen hat, in der ich im Geist schon existiere. Oder auch nicht mehr sagen, ich bin schwach, sondern ich bin stark in dem Herrn. Und stark bedeutet tatsächlich, ich kann das, was Gott kann. Und da gehört einiges dazu. Wesentlich mehr, als ich als schwacher Mensch kann. Dann, also noch einmal, ich sehe mich nicht mehr im Fleisch zuerst, sondern als der neue Mensch im Geist. Ich bin jetzt reduziert auf meinen Punkt der Stärke. Nämlich, dass ich sage, jetzt bin ja nicht mehr ich da. Kann ich wunderbar hier noch. Ne? Ich bin nicht mehr ich, sondern Jesus lebt ja in mir. Meine Kraft ist am Ende. Und es ist gut, wenn man an den Punkt schon kommt, bevor die eigene Kraft wirklich am Ende ist. Und dann zu sagen, nein, nicht mit meiner Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Und dann habe ich einen viel größeren Punkt, weil ich mich nicht mehr auf mich verlasse, sondern allein auf Jesus. Also, dass Jesus die Dinge durch mich tun kann, die ich sonst nicht tun könnte. Zum Beispiel, meinen Nächsten und auch die Feinde lieben. Kann ich zu einem gewissen Grade selber machen. Aber ihr habt es wahrscheinlich alle schon mal mitbekommen, es kommt der Punkt, wo man aufhört damit. Das heißt übrigens nicht, dass man sich permanent alles gefallen lassen muss. Man darf den Leuten auch aus dem Weg gehen und so weiter. Und sogar Paulus hat es einmal gehabt, und da gibt es jetzt den Streit darüber, ob er sozusagen im Fleisch war oder als geistlicher Mensch gehandelt hat, aber man darf den Leuten auch mal was dagegen halten. Dass man nicht nur als Fußmatte ist, aber auf alle Fälle die Leute zu lieben, wie Jesus es getan hat. Auch Jesus hat sich nicht immer als Fußmatte behandeln lassen. Weitermachen, wo die eigene Kraft nicht reicht. Also das gehört schon irgendwie miteinander zusammen, aber natürlich an allen möglichen anderen Punkten auch. Und dann die Dinge zu tun, die Jesus tut, und auch größere Dinge. Das bedeutet es, weil jetzt verlasse ich mich nicht mehr auf mich selber, sondern ich kann auf Jesus gucken, was hat er denn getan? Und dann, ah ja, er hat gesagt, ich kann die Dinge tun, die er tut, und sogar noch größere Dinge. Gibt es sonst noch was dazu? Ja. Zu sagen, ich bin jetzt tot für die Welt und darum betrifft mich nur noch das Reich Gottes. Ihr kennt bestimmt solche Leute, die sich von allem Möglichen, was in der Welt passiert, umhertreiben lassen, die dann sagen, oh, das macht mir Sorgen, dies macht mir Sorgen, wenn ich mir das ansehe und so weiter. Also zum Beispiel die Politik wirren, kann ich sagen, ich gehöre in Gottes Reich, kann jetzt die Menschen ansehen, als die sie sind, von Gott geliebt. Ohne Hautfarbe, ohne die Religion, ohne das Parteibuch, was auch sonst immer. Ich kenne keinen Menschen mehr nach dem Fleisch. Nicht mehr nach dem, was ihn nach außen hin ausmacht. Also auszumachen scheint. Wirtschaftsnöte, alles um mich herum scheint irgendwie den Bach runterzugehen und was Geld reicht, nur noch bis zur Mitte des Monats oder was auch immer. Aber ich bin versorgt von meinem Vater im Himmel. Man kann um mich herum alles einbrechen, aber ich weiß, er ist ja meine Quelle. Und ihr kennt genug Geschichten, also am liebsten mag ich da Hudson Taylor mit seinen Geschichten dabei, aber auch andere Leute, die erlebt haben, wie plötzlich wieder eine Versorgung kam, wo es überhaupt nicht möglich schien. Krankheiten oder was auch immer das um mich herum ist, das betrifft mich nur in dem Maße, wie ich selber zulasse. Nur solange wie ich unter dem Schirm des Höchsten bin, weiß ich bin geschützt. Und sobald ich drunter weggehe, dann kann mich es halt auch treffen. Jetzt kommt der Bonus. Also, ne, ihr habt mit dem Sterben und so weiter und alles aufgeben, gefühlt dieses ganz gebeugte Leben, eigentlich ja eben doch nicht. Durch die Einstellung, dass ich weiß, verlasse ich mich komplett auf Jesus. Nur noch von ihm habe ich alles. Nur noch aus ihm lebe ich. Und dann bringt Gott mir auf einmal plötzlich meine eigenen Wünsche und Pläne wieder ins Leben. Dass er sagt, und jetzt darfst du das machen. Ein Pastor aus Amerika, von dem ich mir oft was angehört habe, hat sich bekehrt, ist dann halt Prediger geworden, und davor, er hat geliebt, mit Motorrädern rumzufahren. Und dann hat er aber gesagt, nein, das gebe ich alles auf für Jesus. Seine Frau hat sich erstmal tierisch drüber gefreut. Und dann hat Gott irgendwann zu ihm gesagt, und zwar dadurch, dass ihm Leute ein Motorrad geschenkt haben. Was sollte das jetzt? Und dann hat Gott ihm gesagt, nee, und jetzt will ich, dass du es für mich gebrauchst, weil ich weiß, dass es nicht zwischen uns steht. Und dann hat er plötzlich anfangen können, eine Motorradmission sozusagen aufzubauen in Amerika. Und ist rumgefahren, es hat ihm richtig viel Spaß gemacht und Gott hat es Spaß gemacht, weil er konnte wieder das tun, was er machen wollte und alles Mögliche. Er ist sich selber gestorben und dann hat Gott gesagt, jetzt kriegst du es wieder. Und warum? Jetzt weiß Gott nämlich, dass es nicht mehr nur für mich ist, sondern zuallererst für sein Reich und auch für andere zum Segen. Für mich zur Freude, für andere zum Segen. Der Segen ist hoffentlich auch Freude, aber kann auch viel, viel mehr sein bei denen. Jetzt kommen die Beispiele. Jesus selber nämlich erstmal als Beispiel. Warum? Die Verse habe ich ausformuliert. Jesus sagt von sich, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Da spricht Jesus nicht als Gott, da spricht Jesus als Mensch. Also natürlich als der Sohn Gottes, aber trotzdem in dem Fall spricht er davon, dass er als der Mensch Jesus nichts tun kann, als das, was ihm der Vater zeigt. Da sagt er selber, ich mache nichts von mir aus, ich kann sogar gar nichts von mir aus. Aber was der Vater mir zeigt, das kann ich tun. Und ihr habt in der Bibel gesehen, was Jesus alles tun konnte. In Apostelgeschichte sagt Paulus von Jesus, Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt mit dem Heiligen Geist und der Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Und jetzt mit der folgenden Begründung, denn Gott war mit ihm. Also da war nicht die Begründung, denn er war ja Gott selber, sondern Gott war mit ihm. Jesus als der Mensch, der aber in der vollkommenen Abhängigkeit vom Vater und vom Heiligen Geist gelebt hat, konnte die Dinge tun, von Wundern bis ans Kreuz zu gehen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Das ist noch ein ausformulierter Vers. Mose, der ja dann berufen ist, nachdem er erst seine eigenen Wege versucht hat, dann ja fliehen musste und 40 Jahre später wird er berufen und kommt mit seinen Ausreden und sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er, das ist Gott, sprach, ich will mit dir sein. Gott beantwortet nicht die Frage von Mose, wer bin ich, sondern er sagt, ich will mit dir sein. Was Jesus ja auch bei sich selber mitkriegen konnte, dass der Heilige Geist bei ihm war und was wir dann auch mitnehmen dürfen. Jetzt kommen kürzere Beispiele, die habe ich jetzt so schnell, deswegen Abraham und Sarah nehme ich zusammen, die beide sich ja eigentlich auch erstmal aufs Fleisch verlassen wollten. Kam die ganze Geschichte mit Hagar und Ismael und so weiter. Aber dann haben sie sich beide selber verleugnet in dem Sinne, dass sie gesagt haben, es ist doch völlig egal, ob wir jetzt steinalt sind und Sarah unfruchtbar und Abraham eigentlich auch nicht mehr kann. Wir machen das jetzt. Wir machen genau das, was ein Ehepaar macht, wo ein Kind dabei rauskommen kann. Und es kam ein Kind dabei raus. Weil sie sich komplett reduziert haben auf ihren Punkt der Stärke, auf Gottes Kraft. Und das dann mit unterschiedlichen Begründungen dürft ihr euch dann auch gerne mal noch durchlesen. Die Witwe von Zarpat. Die ja gesagt hat zu Elia, okay, ich gebe dir ein bisschen zu trinken und jetzt gehe ich nach, und dann sagt er, während sie dann losgehen will, mach mir doch bitte auch noch einen Kuchen, was dieser Kuchen auch immer gewesen sein soll. Und sie sagt dann, ich habe nur noch eine Hand voll von Mehl und Öl für mich und meinen Sohn, die mache ich mir jetzt und wir sterben. Und dann sagt Elia, du machst zuerst mir einen und dann dir und deinem Sohn einen und dann wird es reichen, bis es wieder regnet. Sie hat sich selber verleugnen müssen. Weil eigentlich hätte sie ja sagen können, hallo, das ist unsere letzte Mahlzeit. Und dann hat sie aber gesagt, nein, ich trete jetzt zurück, hat das Wort Gottes für sich angenommen und hat es befolgt und hat dann, ihr kennt die Geschichte eben, den Rest der 3,5 Jahre ausgehalten. Jairus, der musste sich in dem Sinne erstmal selber sterben, dass er gesagt hat, ich bin der Anführer der Synagoge und was habe ich für einen Ruf zu verlieren? Aber er hat gesagt, es ist mir egal, meine Tochter soll leben. Und danach, dann, als ihm die Leute gesagt haben, deine Tochter ist gestorben, sagt Jesus ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Dass er dann sagen musste, das, was mir die Welt bietet, die Furcht, das nehme ich nicht, sondern ich glaube. Und direkt mittendrin verbunden ist die Frau mit dem Blutfluss. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, wo hat die denn ihre eigenen Wünsche aufgegeben? Sozusagen die Sicherheit, die sie auch hatte, weil sie hat sich von den Leuten ferngehalten, hat niemanden berührt, und dann war sie in Sicherheit. Aber sobald sie rausgegangen ist, konnten ihr die Leute alles Mögliche an den Kopf werfen und dadurch, dass sie halt dann die Leute auch noch berührt hat und die eigentlich unrein gemacht hat, dadurch, sie hat sich in Teufels Küche begeben. Aber nur von außen gesehen, denn sie hat sich halt eigentlich in des Heilands Hand begeben. Und dadurch hat sie das erreicht. Und noch ein Beispiel, Petrus und Johannes, die in den Tempel gehen und den Lahmen vor der schönen Pforte heilen. Alles Volk ist aufgebracht und Petrus sagt dann, wir haben das doch nicht aus uns selber herausgemacht, sondern Jesus hat das gemacht. Also die haben genau gewusst, wir sind ja nur Menschen in dem Sinne, aber weil Jesus bei uns ist, können wir sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und es hat funktioniert. An dem Punkt erstmal ankommen. Wie mache ich das? Also ich habe ein paar Beispiele, ich habe extra geschrieben, es gibt noch viel, viel mehr. Warum gibt es noch viel, viel mehr? Weil eigentlich dieses ganze Buch davon handelt, wie es den Menschen geht, wenn sie das nicht tun oder wenn sie es tun. Also von dem her, das ist keine ultimative Liste. Den Zehnt geben, den habe ich hier extra als erstes genommen. Einmal bei dem Beispiel von Sprüche, da kommen danach nämlich direkt Verse auch damit, dass du dich nicht verlassen sollst auf dich selber. Du wirst dich nicht selber weise dünken, sondern dich auf Gott verlassen und dann gib den Zehnten von allem. Und Jesus sagt selber, das Finanzwesen ist das geringste von allen, wo man Vertrauen lernen kann. Vertraue ich Gott, dass er mich durch den Monat bringt, bei uns halt, ne, und halt sonst in der ganzen Erntesaison, dass er mich dadurch bringt, bis ich wieder Neues habe, selbst wenn ich nur mit 90% auskomme. Und dann noch mitunter dazugebe, weil ich halt dann sage, ach, ich bin ja doch noch mehr gesegnet und alles Mögliche. Da verleugnet man sich selbst, wenn man sagt, das ist doch mein Geld. Und dann zu sagen, nein, lass es los, tu es in die Büchse oder wohin auch immer. Sich einander unterordnen, weil man dann eben auch eigene Freiheiten aufgibt. Und ganz wichtiges Beispiel finde ich hier, dass in 1. Korinther 7 Paulus sagt, die Frau gehört nicht mehr sich selbst, der Mann gehört nicht mehr sich selbst, sondern sie gehören einander. Das heißt also eigentlich muss sich der Mann jetzt nur noch so bewegen, wie die Frau es will, aber auch umgekehrt. Totale Freiheitseinschränkung. Aber das Schöne ist halt, man erlebt dabei doch dann plötzlich wieder eine Freiheit. Biblisches Denken antrainieren, dass ich mich halt nicht mehr auf meinen eigenen Verstand verlasse. Dass ich das mache, was in Psalm 1 gesagt wird, in Römer 12 und an anderen Stellen auch noch, dass ich das Wort durchkaue und alles Mögliche, damit ich dann mehr und mehr Gottesdenken für mich annehme. Dann habe ich nicht mehr meine eigenen Strategien, dann habe ich Gottes Strategien in meinem Leben drin. Dann gehört das Zungengebet dazu. Ich habe hier die Römer 8 Variante genommen mit dem Seufzen, das gehört nämlich auch mit da rein. Ein Gebet, bei dem ich selber nicht kontrollieren kann, was ich eigentlich da sage, wo ich keine Ahnung habe, was ich dabei sage. Ich verstehe es nicht. Dazu gehört nicht, was in manchen Pfingstlergemeinden ist, dass es Überhand nimmt und alle sind total verwirrt gewissermaßen, zumindest die von außen kommen, aber halt zu sagen, ich verlasse mich nicht darauf, dass ich selber die besten Gebete formuliere, sondern brabbel einfach wie ein Kind und der Heilige Geist übersetzt das dann schon. Und gibt mir dann das Nötige, was ich habe an Wissen. Fasten gehört dazu, weil man dann auch sagt, ne, mein Fleisch, tatsächlich auch eben einfach nur der Körper, brauche das ganze Essen ja nicht unbedingt, sondern ich brauche Jesus. Ich erinnere mich an meine Taufe, dass ich in der Taufe gestorben bin und zum Schluss als Überleitung an den Tisch des Herrn das Abendmahl. Abendmahl ist unter anderem eine Erinnerung an die 4 blutigen Opfer im Tempel. Das erste Opfer war, es wird zur Ehre Gottes alles aufgegeben, das Tier wird komplett verbrannt, es bleibt nichts mehr davon übrig. Das mache ich beim Abendmahl. Das mache ich damit, wenn ich das Kreuz auf mich nehme. Von mir bleibt in dem Sinne nichts mehr übrig, dass ich nichts mehr aus mir selber herausbringe. Dass dann Gott aber trotzdem mich nutzen kann. Dann ist ein Gebet, eins der Opfer, bei dem man selber noch mitessen konnte. Man hat Tischgemeinschaft mit Gott. Und wenn man Tischgemeinschaft mit jemandem hat, wird man ihm ähnlicher. Und man ist dazu verpflichtet, einander im Kampf beizustehen. Und wie super ist es, wenn Gott einem im Kampf zur Seite steht. Dann natürlich, meine Sünden sind vergeben. Gehört ja auch zu dem, also ich verleugne mich selbst, ich sehe mich nicht mehr als den Sünder, der ich zwar eigentlich im Fleisch noch bin, aber meine Sünde ist vergeben. Ich darf vor Gott stehen als ein komplett Gerechter, als einer, als hätte ich nie gesündigt. Und die Bibel sagt eindeutig, den Gerechten, den erhört Gott. Und des gerechten Wunsch kommt am Ende zusammen. Und dann noch, wo ein Schaden entstanden ist, das erstattet Gott mit Aufschlag. Das, was ich selber mir ja auch nicht wieder erbringen könnte. Das, was der Teufel mir gestohlen hat. Auch das ist beim Abendmahl, ich trete zurück und sage, Jesus, du lieferst mir das wieder. Und dass ich dann halt dann auch in meiner Autorität als Kind Gottes losziehen kann und sagen, und jetzt Teufel, rück's raus. Ganz viele Sachen, ihr müsst es nicht alles auf einmal befolgen. Wäre schön, wenn ihr beim Abendmahl gleich mit dabei wärt natürlich, aber lasst es in euch sacken, nehmt euch eine Sache mit, mindestens, aber eine Sache reicht. Und deswegen, bei den Hausaufgaben, nehmt es euch auch nochmal mit, ganz wichtig auch nochmal eben das zu lesen und zu fragen, was heißt das für mich und es dann auch gerne an jemanden weitergeben. Warum? Weil ich dann das nicht nur in mir selber brüte, dann wäre es nämlich wieder nur für mich, sondern da verleugne ich mich in dem Sinne, dass ich sage, es ist ja nicht nur für mich. Ich gebe es jetzt auch an jemand anderen weiter. Und dadurch kriege ich mit, dass es für mich nochmal viel, viel größere Kraft entwickelt. Das Kreuz auf sich nehmen. Nicht nur duckmäuserisch sein, sondern es bedeutet viel, viel mehr. Aus der Kraft Gottes leben, dadurch, dass ich selber nichts mehr von mir erwarte. Und dass Gott dafür dadurch dann trotzdem plötzlich alles von mir erwarten kann. Jesus, danke, dass du uns in die Nachfolge rufst. Jesus, danke, dass du uns dahin bringst, wo du uns haben willst, wo eigentlich auch wir gerne hinwollen, aber halt nicht auf unsere Weise, sondern auf deine Weise. Danke, dass wir deinen Weg als den richtigen akzeptieren dürfen. Und dass wir uns nicht mehr auf uns selber verlassen. Sondern dass das alte tot ist und jetzt das neue Leben durch dich angefangen hat, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag wieder in deinem Sieg losziehen und dann zu erkennen, dass dein Leben tatsächlich das Bessere ist.